Der Titel wurde mir vorgegeben. Das heißt, wir sehen uns eigentlich als diejenigen, die den Chirurgen umarmen, wenn es darum geht, die Peritonealkarzinose zu behandeln, wie gesagt, bei selektierten Patienten. Das ist schon mein schlechtestes Tier. Ich hoffe, Sie können es trotzdem sehen, warum denn nämlich so ist. Die Peritonealkarzinose, das zieht sich quer durch alle Studien, ist ein negativer prognostischer Marker. Sie sehen das, egal ob mit und ohne Therapie, Überlebensunterschiede zwischen 3 Monaten und 10 Monaten, auch bei Patienten, die eben systemisch Chemotherapie bekommen. Die Patienten mit Peritonealkarzinose leben einfach kürzer. Was machen wir oder was können wir machen? Das Ziel ist natürlich, diese Patienten, die davon profitieren können, die eine zum Beispiel aus Peritoneum beschränkte Metastasierung haben, dass wir diesen Patienten, wenn sie in Frage kommen, eine zytoreduktive Operation zuführen und eine intraperitoneale Chemotherapie verabreichen können. Das machen bei uns eben, ihr macht das insofern, dass wir die Patienten im Tumorboard vorstellen, wir ganz strenges Auswahlkriterium haben, dazu hören wir dann später. Aber wir sehen auch, und das ist eine Studie, die unlängst publiziert wurde, bei selektionierten Patienten ist es tatsächlich möglich, eine Heilung herbeizuführen. Im Prozentsatz etwa so um die 20% waren es in der Studie. Wenn man das vergleicht mit Lebermetastasenchirurgie, dann unterscheiden sich die Kurven nicht großartig. Es gibt dazu Leitlinien, darauf gehe ich jetzt gar nicht näher ein, da hören wir dann später noch, aber auch hier, das sind die S3-Leitlinien, ist ganz klar, dass man die Patienten im Vorfeld schon sehr kritisch selektionieren muss, mit einem BCI-Index von unter 20, das heißt aber auch keine extraabdominellen Metastasen. Die Möglichkeit der kompletten Entfernung der Peritonealkarzinose. Und schließlich sollte das Ganze in einem spezialisierten Zentrum mit Expertise durchgeführt werden. Studien werden bevorzugt oder sollen bevorzugt werden, weil wir eben auch noch immer sehr wenig wissen über die Sequenz der Chemotherapie, wann die systemisch zu verabreichen ist, welche intraperitoneale Chemotherapie zu bevorzugen ist und schließlich auch noch die adjuvante systemische Chemotherapie. Das heißt, die nächsten Dias beziehen sich daher auf ein neoadjuvante Protokolle oder perioperative Protokolle, die wir in den letzten Jahren gelernt haben, bei der Resektion von Lebermetastasen. Diese Studie EORTC 4983, die 2008 bereits publiziert worden ist, hat verglichen, ob es Sinn macht, bei Lebermetastasen, die potenziell resektabel sind, im Vorfeld, also neoadjuvant, eine Chemotherapie zu machen, die Operation und dann adjuvant noch 3 Monate die Chemotherapie fortzuführen versus gleich eine Operation durchzuführen. Und die Daten kennen Sie vielleicht, Sie sehen einen signifikanten Unterschied nach 3 Jahren im Gesamt Disease-Free Survival von 9,2% nach 3 Jahren. Das heißt, hier haben Sie einen signifikanten Unterschied, wenn Sie im Neoadjuvant und dann adjuvant eine Chemotherapie durchführen. Das Ganze hat sich dann, mit Ausnahme von einigen Chirurgen in Deutschland, aber als Standard durchgesetzt, dass perioperativ eine Chemotherapie durchgeführt werden soll. Wer hat da besonders profitiert? Die Subgruppenanalyse zeigt eigentlich ganz schön, dass Patienten mit initial, also Baseline, sehr hohen CA-Werten besonders profitieren von einer perioperativen Chemotherapie und natürlich auch Patienten, die in einem guten Performance-Status sind. Alle anderen Messgrößen haben keinen signifikanten Unterschied gezeigt. Das heißt, wir haben hier auch wieder die Vorselektion von Patienten, die von einer perioperativen Chemotherapie besonders profitieren. Welche Chemotherapie sollen wir wählen? Gibt es hier ein Schema, das hier zu bevorzugen ist? Hier zeigen uns ältere Studien, die meisten bereits 10 Jahre alt, dass Folfox gleich gut wirksam ist wie Folfiri mit einer Reduktion des Durchmessers der Lebermetastase auf die Hälfte. Operationen, die du erfolgreich durchgeführt werden kann, ein Drittel der Patienten. Schon damals auch die Triplet-Chemotherapie angeboten mit besseren Remissionsraten und etwas höheren R-Resektionen, also Resektionsmöglichkeiten nach neoadjuvanter Chemotherapie. Wie gesagt, hier die alten Daten. Wenn man sich die größeren Phase-3-Studien anschaut, die hier Bevacizumab in der Kombination mit Chemotherapie, mit Kombinationschemotherapien untersucht haben, dann sind das, muss man dazu sagen, im oberen Feld palliative Studien, die nicht auf ein Neoadjuvant-Protokoll ausgelegt waren. Aber hier sehen wir trotzdem, dass Patienten, die mit einer Kombination mit Bevacizumab plus Chemotherapie behandelt wurden, in 17 versus 12,6% R0-Resektionen erzielen konnten und auch die besseren 2-Jahres-Überleben hatten. Der FIRST-B-Trial war ebenso eine Doublet-Chemotherapie plus Avastin, eine Anwendungsstudie, die ebenso ähnliche Daten mit R0-Resektionsraten quasi im täglichen Leben von 12,1% und auch in der Kohortenstudie zwischen 10 und 20% R0-Resektionsraten in der Kombination erreichen konnten. Es gibt sehr wohl kleinere Studien, die neoadjuvant ausgerichtet sind, mit Resektionsraten, R0-Resektionsraten von bis zu 93%, wie hier eine Studie aus Wien mit einer partiellen Remission von 73%. Aber auch andere Studien, Boxer Trial oder hier die Studie von Massi, die zeigen, dass mit einem Doublet- oder Triplet-Chemotherapie mit Bevacizumab sehr gute Response-Raten und auch sehr hohe R0-Resektionsraten im neoadjuvanten Setting hier wiederum bei Lebermetastasen-Chirurgie erreicht werden kann. Auch wichtig, dass die Bevacizumab-Kombination realisierbar, aber auch sicher und effektiv ist, selbst bei so gut durchbluteten Organen wie die Leber. Kann man auch ein anderes Biological verwenden? Hier die Daten mit Cetuximab, der Anti-GFR-Antikörper, schon auf KRAS-Wildtyp-Patienten selektioniert. Crystal Trial war Phase-3-Studie, die hier prospektiv randomisiert hat. Chemotherapie alleine versus Chemotherapie plus Cetuximab. Sie sehen deutlich besseres Ansprechen, R0-Resektionsrate, auch wiederum in dieser Palliativstudie von 2 auf 5% mehr als verdoppelt. Bei Patienten, die eine leberlimitierte Erkrankung hatten, sogar 13% R0-Resektionsraten. Sie sehen auch, dass gerade diese Patienten besonders gutes Gesamtüberleben hatten. Die OPO-Studie hat einen anderen Backbone, Folfox anstelle von Folfiri war eine Phase-2-Studie, aber hat ebenso kombiniert Cetuximab mit Chemotherapie oder die Chemotherapie alleine. Ähnliches Bild, R0-Resektionsraten 16%, und ein ähnlich gutes Gesamtüberleben wie in der Crystal-Studie mit den Folfiri als Backbone. Es gibt aber auch Neoadjuvant-Studien mit Cetuximab, der Celium-Trial, der im Folfox-Folfiri-Cetuximab mit R0-Resektionsraten wiederum um 33% oder der Bocher-Trial mit einem etwas ungewöhnlichen Chemotherapie-Protokoll ebenso R0-Resektionsraten bis zu 60% erreicht haben kann. Also das heißt, diese Frage, welches Biological Neoadjuvant angewendet werden soll, ist bis dato noch nicht zur Gänze beantwortet. Helfen uns hier Head-to-Head-Studien, das heißt Studien, die vergleichen bei gleichen Chemotherapie-Backbone, ob ich ein Cetuximab oder Bevacizumab, beziehungsweise Panitumumab oder Bevacizumab, also Anti-EGFR oder Anti-VEGF nehmen soll. Hier haben wir im letzten Jahr 4 Studien präsentiert bekommen, die letzte Woche die KGB-Studie beim ESCO-Meeting in Chicago, immer mit der Fragestellung, ob ein Biological dem anderen überlegen ist. Gleiche Patientenpopulation musste natürlich KRAS-Wildtyp sein. Und diese Studie, deutsch-österreichische, möchte ich insofern hervorheben, weil hier der primäre Endpunkt die Response-Rate, das Ansprechen war. Mit der Hypothese hat man mit Cetuximab ein besseres Ansprechen als mit Bevacizumab. Die Auflösung, weil die Studie wurde schon letztes Jahr präsentiert, sagt nein, es gibt keinen signifikanten Unterschied hier in der ersten Zeile, 58 versus 62% Response-Rate. Allerdings die Patienten, die zumindest bis zum ersten Restaging gekommen sind, das heißt die Assessable-Patienten in der zweiten Zeile, diese Patienten hatten tatsächlich ein besseres Ansprechen mit Cetuximab, war halt nicht der primäre Endpunkt. Unterschiede gab es auch im Gesamtüberleben zugunsten der Patienten, die mit Cetuximab behandelt wurden. Interessant allerdings auch, dass in beiden Gruppen etwa 30% eine Liver-Limited Disease hatten. Da gab es keine Unterschiede und die Response-Raten haben sich auch in beiden Gruppen die Resektionsraten haben sich in beiden Gruppen nicht signifikant unterschieden. Gibt es ein anderes Konzept auch noch? Hier Daten aus dem TRIBE Trial, also eine italienische Studie, die zwar Bevacizumab in beiden Fällen dabei gehabt haben, aber entweder das Doublet-Chemotherapie mit dem Triplet-Chemotherapie verglichen haben. Auch das eine große palliative Studie, die allerdings sehr schön zeigt, dass der Response besser ist, wenn man aggressiver behandelt, mit 65% Responserate. Das waren Patienten, die sowohl RAS-mutiert als auch nicht mutiert waren. Sehr gut zu sehen, also ein sehr gutes Ansprechen bei Patienten mit dem Triplet, auch toxischeren und aggressiveren Chemotherapieprotokoll. Der Waterfall-Plot zeigt ebenfalls, dass eben der Response nicht nur häufiger, sondern auch stärker ausfällt als mit dem Doublet plus Chemotherapie. Das heißt, wenn wir ein Tumor-Shrinkage erreichen wollen und wir wollen mit Bevacizumab behandeln, dann ist das Triplet sicherlich das effektivere, allerdings auch toxischere. Wenn wir das vergleichen mit anderen Studien, die das Triplet verglichen haben, so haben die Italiener die gleiche Gruppe schon vor mittlerweile 6 Jahren das Chemotherapie-Triplet ohne Bevacizumab hier links verglichen, und Sie sehen, dass die Responserate nicht wesentlich schlechter ist, als wenn man Bevacizumab hinzugibt, jedoch mittlerweile doch ein deutlich besseres Gesamtüberleben von 31 Monaten für die Patienten, die palliativ behandelt wurden mit einem Triplet plus Bevacizumab versus noch vor wenigen Jahren 22 Monate mit dem Triplet alleine. Rechts zum Vergleich, das war die Zulassungsstudie, das sogenannte Hurwitz-Trial mit einem Chemotherapie-Backbone, den man nicht mehr gibt, 2004 publiziert, wo wir noch Gesamtüberlebensraten von 20 Monaten hatten. Die Frage ist also, was nützt uns das im neoadjuvanten Setting? Hier gibt es auch eine Studie von Professor Grünberger, der in die gleiche Kerbe schlägt, Folfoxiri plus Bevacizumab verglichen hat mit Folfox plus Bevacizumab bei Patienten mit Lebermetastasen. Der primäre Endpunkt war zwar NER-Resektion, das heißt eine Resektion prinzipiell, da war nicht signifikant unterschiedlich, aber doch die R0-Resektionsrate war deutlich oder signifikant höher in Patienten, die aggressiver behandelt wurden. Das haben wir zwar in der TRIBE und in diesem Falcone-Trial nicht gesehen, allerdings muss man sagen, dass die unteren beiden Studien nicht als Neoadjuvant-Studien ausgerichtet waren. Wenn man allerdings die Patienten herausnimmt, die leberlimitierte Erkrankungen hatten, das waren ja alle Patienten in Olivia, aber hier in der TRIBE und im Falcone-Trial, dann sehen wir schon, dass wir sehr gute und ähnlich vergleichbare Daten in der Resektionsrate sehen bei Patienten, die eben mit Folfoxir und Bevacizumab behandelt wurden. Also sicherlich eine effektive Therapiemöglichkeit. Was ist also die optimale neoadjuvante Therapie? Wiederum muss ich meine Daten aufgrund mangels der Peritonealkarzinose-Daten auf die Metastasenchirurgie der Leber beschränken. Wir wissen es noch nicht, es laufen zurzeit Studien, die das beantworten sollen. Der NeoBOS-Trial, die hier Chemotherapie Folfox haben und dann randomisieren in keine Biological Bevacizumab oder Panitumumab CLIM2, der auch unterscheidet zwischen RAS-mutierten und Wildtyp-Patienten, und die AIO-Studie, eine Phase-2-Studie, die das beantworten sollen. Die Wahrheit ist allerdings, brauchen wir tatsächlich eine neoadjuvante Therapie für die Behandlung der Peritonealkarzinose? Hier eine retrospektive Analyse aus Frankreich, die immerhin 523 Patienten aus mehreren Zentren, die eine HIPEC durchführen, eine zytoreduktive Operation zusammenfassen. Und Sie sehen, dass Patienten, die präoperativ eine systemische Chemotherapie hatten, sich nicht besser gemacht haben als die Patienten, die präoperativ keine Chemotherapie hatten. Also das spricht eigentlich gegen das Konzept, hier neoadjuvant vorzugehen. Allerdings gab es einen signifikanten Unterschied zugunsten einer adjuvanten Therapie nach einer durchgeführten zytoreduktiven Operation und HIPEC. Das heißt, diese Frage eines neoadjuvanten Konzeptes kommt sicherlich aus der Metastasenchirurgie, vor allem aus der Leber, wo wir die meisten Daten haben, aber ist letztendlich noch nicht in großen Studien bei der Peritonealkarzinose geklärt. Ein Konzept, das ich hier kurz vorstellen möchte, aus Regensburg, von Kollegen aus Regensburg, auch ein bereits seit langem etabliertes Zentrum für zytoreduktive Operationen und HIPEC, zeigt hier der Combatact Trial, ein ähnliches Konzept, dass hier allerdings Neoadjuvant-Chemotherapie für 3 Monate gegeben wird, zwar hier Folfox oder Folfiri mit Cetuximab, dann die zytoreduktive Operation mit HIPEC und postoperativ Fortführung der Chemotherapie. Die Studie rekrutiert gerade und wird vielleicht eine Antwort darauf geben, ob dieses Konzept einen Sinn macht. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass der richtige Einsatz der richtigen systemischen Therapie zwar die Optionen verbessert, was wir vielleicht einen Patienten operabler machen, damit vielleicht auch die Prognose verbessern können, wenn wir in eine Operation zuführen können. Und wir können zumindest sagen, bei Liver-Limited Diseases, also nicht bei der Peritonealkarzinose, dass neoadjuvante Therapien die Resektionsrate verbessern können. Frage ist, können wir das umsetzen auf die Peritonealkarzinose? Sind uns allerdings einig, dass die adjuvante Therapie sehr wohl die Prognose verbessert, und zwar bei Patienten, das wissen wir im Stadium 3 ohnehin und im Stadium 4 allerdings macht das auch durchweg Sinn, dazu gibt es ausreichend Daten. Die Frage ist natürlich des biologischen Kombinationspartners, die Frage nach der Sequenz, wann setzen wir die Therapie ein, neoadjuvant, die Patienten sind metastasiert, sollen wir hier adjuvant auch einen Biological einsetzen? Diese Fragen müssen noch beantwortet werden und da ist die Datenlage noch relativ dünn. Ein letztes Dir, bitte nicht zu ernst nehmen, ein bisschen als Hinweis zur Multidisziplinarität. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.